Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, einige werden sich vielleicht noch daran erinnern, vor einigen Wochen habe ich eine Predigt gehalten zum Thema, die des Weges sind. Die des Weges sind, das war so eine Formulierung aus der Apostelgeschichte. Wir hatten einen Predigtext aus Apostelgeschichte 9. Als ich damals ganz vertieft in dieses Kapitel war, bin ich nochmal über einen anderen Vers gestolpert, nämlich über einen Vers, wo von einem Jünger die Rede ist. Apostelgeschichte 9 ist ja die Geschichte, wie der Paulus in die Jüngerschaft geführt wird, wie er dazu Bekehrung findet. Aber da ist auch von einem anderen Jünger die Rede. Und hatte mir vorgenommen, Mensch, über diesen wunderbaren Vers, da kannst du auch nochmal was machen. Und wie das so ist, hat der Herr das geschenkt. Heute wollen wir uns über das Thema Jünger Gedanken machen. Und so habe ich uns einen Vers mitgebracht, eben aus Apostelgeschichte 9, den Vers 10. Den wollen wir hören als Predigtvers. Dort heißt es, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und Hananias sprach, hier bin ich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns nun beschenkst mit diesem wunderbaren Wort aus Apostelgeschichte 9. Wir wollen dir Dank sagen, dass du ihn uns schenkst als Grundlage für diese Predigt. Wir wollen dich bitten für die Predigt, dass du durch diesen Predigtvers und die Predigt zu uns sprechen wollest. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist gibst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, Jünger Jesu sein. Und wie üblich habe ich drei Punkte mitgebracht. Erster Punkt, ein Jünger Jesu lernt. Zweitens, ein Jünger Jesu wird persönlich angesprochen. Und drittens, ein Jünger Jesu stellt sich zur Verfügung. Das Erste, ein Jünger Jesu lernt. Wenn Sie eben schon den Predigtzettel in der Hand gehabt haben, da haben Sie sich vielleicht gefragt, na, die letzten beiden Punkte, die kann ich mir ja ableiten aus dem Predigtvers, aber wo nimmt er denn den ersten Punkt her? Muss er irgendwie Grundlage am Predigttext haben, so die Punkte? Da muss man etwas genauer hinschauen. Hier heißt es war aber ein Jünger. Und dieses Wort Jünger ist ein spannendes Wort. Jünger, das heißt im Griechischen, das Neue Testament ist ja auf Griechisch ursprünglich geschrieben, Mathetai. Mathetai. Sagt uns erstmal nichts, kennen wir aber alle aus anderem Zusammenhängen, nämlich von der Mathematik. Mathetai, Mathematik. Und die Mathematik ist die Technik des Lernens. Die Technik des Lernens. Nicht Zahlenkunde, sondern Technik des Lernens heißt Mathematik von der Wortbedeutung. Und auch das Wort Mathetai, was der ursprüngliche Sinn, was die Übersetzung von Jünger ist, heißt nichts anders als Lernender. Wenn wir das wörtlich übersetzen wollten, würde hier stehen, es war aber ein Lernender, jetzt könnte man eine Klammer dazufügen, in der Sache Jesu, Klammer zu, in Damaskus. Es war aber ein Lernender, ein Jünger. Übrigens auch das althochdeutsche Wort, Jünger ist ein sehr altes Wort, kommt von dem althochdeutschen Jungiro, und das hat früher geheißen Lehrling. Also ein Jünger ist ein Lernender, ein Lehrling. Selbst wenn es so ein gestandener Mann ist wie der Hananias, der so ein gewaltiges Werkzeug wie den Paulus in die Jüngerschaft führen soll. Das ist ein Lernender. Und das haben die großen Väter und Mütter des Glaubens immer wieder deutlich gemacht, nicht? Wie wichtig das Lernen für den Christenstand ist. Watchman Lee, der große Evangelist Chinas, hat einmal gesagt, ein wirklich gläubiger Mensch muss unaufhörlich lernen. Lernen, sich von seinem Besitz und seinen finanziellen Dingen loszusagen und lernen, sich ganz auf Jesus zu verlassen, ist ein unaufhörlich lernender Mensch. Und auch unsere reformierten Väter, auch die lutherischen Väter des Glaubens und Mütter, die haben uns das mitgegeben in den Katechismen. Das sind ja Lernbücher. Die haben nicht irgendwelche Bilder malen lassen, irgendwelche Mandalas, was heute so modern ist, sondern die haben uns die Lernbücher mitgegeben und wohl dem, der die Bibel anhand dieser guten Lernbücher studiert. Also Jünger, wenn man zu Jesus gehört, ist man ein Lernender. Was lernt man da eigentlich? Das ist mal eine Frage. Was lernt man da eigentlich als Jünger? Was macht man denn da? Das sind vor allen Dingen drei Dinge, die man lernt. Die habe ich mir nicht ausgedacht, steht so in der Bibel drin. Ist übernächste Woche, 20. Sonntag nach Trinitatis, Wochenspruch. Der Wochenspruch für übernächste Woche heißt Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Dann kommt es. Erstens, Gottes Wort halten. Zweitens, Liebe üben. Und drittens, demütig sein vor deinem Gott. Und das sind die drei Dinge, die wir zu lernen haben. Zeitlebens. Erstens, das Wort Gottes, die Bibel. Und ich darf Ihnen das sagen, ich bin jetzt 30 Jahre Christ, 25 Jahre mit Studium und Vikariat hauptamtlich dabei und beschäftige mich wirklich ganz intensiv mit dem Wort Gottes. Aber ich würde nicht so vermessen sein und sagen, ich würde wissen, was hier allumfänglich drin steht. Da bin ich immer noch ein Lernender. Mit dem Wort Gottes ist es wie mit jemandem, der in den Atlantik rausschwimmt, nicht? Der da in Frankreich ins Wasser springt und will nach Amerika rüber paddeln. Und der schwimmt so 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter. Und wenn der zurückguckt, sieht er, oh, ich habe ja eine ganze Strecke zurückgebracht. Aber je weiter der schwimmt, sieht er, ach du liebe Zeit, wie groß ist eigentlich der Atlantik? Und wenn der weiter schwimmt, merkt er erstmal, was ist das für ein Riesengebilde? Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. So geht mir das immer wieder. Ich studiere im Wort Gottes und erkenne auch ein paar Dinge durch die Gnade Gottes. Aber ich erkenne erst recht, wow, was ich alles nicht weiß, was da immer noch für gewaltige Geheimnisse in diesem Wort sind. Ich habe letzte Woche angefangen in der Bibellese mit dem Buch Erste Chronik. Da habe ich die Geschlechtsregister gelesen, was mir da neu aufgegangen ist, eine gigantische Offenbarung unseres Herrn Gottes. Also das ist das Erste, was wir immer tun sollen als Lernende, im Wort Gottes lernen, da offenbart sich Gott. Also ganz wichtig, ihr als Jünger Jesu, lernt dem Wort Gottes. Und auch um Jünger zu werden, um Jünger Jesu zu werden, muss man als erstes eins tun, im Wort forschen und lernen. Ein zweites ist uns gesagt, was wir lernen sollen als Jünger Jesu, nämlich die Liebe. Also es nützt nichts, wenn wir die Bibel komplett auswendig können, aber das nicht anwenden können. Nämlich, dass wir Liebe üben. Es gibt eine tolle Stelle, 1. Korinther 13 halt, nicht? Wenn ich allen Glauben hätte, dass ich die Berge versetzen könnte, sagt der Apostel, und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe, hätte die Liebe nicht. Es ist nichts nütze. Das brauchen wir, Liebe. Und zwar nicht die egozentrische Liebe, die hat jeder. Die haben auch die Nichtchristen, die Nichtjünger. Nicht? Meine Frau, meine Gesundheit, mein Geld, meine Eltern, meine Kinder, meine Enkelkinder. Die haben sie alle lieb. Das ist nichts genuin Christliches, nichts genuin etwas, was die Jünger betrifft. Nein, wirklich auch die zu lieben, die uns Schlechtes tun, unsere Feinde. Das ist eine Liebe, die können wir aus uns selber nicht herausbringen. Dazu müssen wir durch Gottes guten Geist befreit werden. Ich sage das immer so im Konfirmandenunterricht, wenn ich das den Jüngern, den Konfirmanden erkläre, wie das ist mit der Liebe. Ich sage immer, ihr kennt ja unseren Kirchturm, da gehen so einige ganz steile Leitern hoch. Da kann man hochklettern, aber da muss man sich gut festpacken. Aber wenn man auf dem Rücken 50 Kilogramm Gepäck hätte in so einem schweren Rucksack und die Hände am Rücken gefesselt mit Handschellen, dann konnte selbst ein Weltklasse-Turner da nicht hochkommen. Und genauso sind wir Menschen, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, dann sind wir belastet mit Sünden und gefesselt durch den Ungehorsam. Und dann können wir nicht wirklich lieben. Nochmal, dann haben wir unsere Frau gerne, unsere Kinder, unser Geld und unsere Gesundheit und auch das bisschen Leben, was wir hier auf Erden haben. Aber dann sind wir nicht zu wirklicher Liebe befreit. Und das müssen wir einüben, dass wir uns von diesen Fesseln befreien lassen durch den Heiligen Geist. Und das müssen wir einüben. Dazu müssen wir immer wieder Gott bitten, komm du in mein Leben, nimm mein Versagen dahin. Und wenn ich im ersten Punkt davon gesprochen habe, dass ich viel an der Bibel noch zu lernen habe, im zweiten Punkt, das darf ich euch als euer Pastor sagen, da habe ich noch viel, viel mehr zu üben. Ich bin sehr oft hartherzig, sehr oft unbarmherzig. Und da gehe ich immer wieder dem Widersacher auf die Schliche. Und da muss ich es immer wieder lernen, dass der Heilige Geist mich befreit, dass ich Liebe üben kann. Aber vielleicht sind ja auch Geschwister unter uns, die sagen, erster Punkt, ich lerne regelmäßig in der Bibel. Zweiter Punkt, ich bin auch ein liebesfähiger Mensch. Ich kann wirklich die Liebe Gottes spüren, die gebe ich weiter, nicht die egozentrische Liebe, dann ist alles in Ordnung. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr so weit seid. Wenn ihr so bei euch selber feststellt, dann seid ihr nämlich ganz nah dran, dass der Widersacher euch verführt zum Hochmut. Und das ist etwas, was wir üben sollen, Demut. Hochmütige Menschen mag unser Herr und Gott nicht. Und Hochmut ist etwas ganz Furchtbares. Und glaubt mir, der Widersacher ist pervers. Das macht er ganz schnell. Wenn wir gute und richtige Dinge im Reich Gottes tun, durch die Gnade Gottes im Heiligen Geist, nicht? Da kommt er ganz schnell hin und lässt uns so selber auf die Schulter hauen. Du bist ein ganz Starker. Du bist ein ganz Guter, nicht? Kannst du mal machen. Wirklich, das ist auch so ein Punkt, da packt es mich auch immer wieder. Der Hochmut. Und das müssen wir lernen. Demut. Und zwar immer und immer wieder. Das ist kein einmaliger Akt. Demut müssen wir einüben. Den Hochmütigen widersteht unser Herr und Gott, aber den Demütigen ist er gnädig. Ein Theologe hat einmal gesagt, Demut ist die Mutter der Ehre Gottes. Denn nur ein demütiger Mensch kann Gott ehren und findet in den Augen unseres Gottes Gnade. Deshalb ist das etwas ganz Wichtiges, was wir immer wieder einüben sollen. Demut vor unserem allmächtigen Gott. Der Hananias war ein Lernender, ein Jünger. Und das heißt es eben, ein Lernender. Und das will Gott dir heute noch einmal neu sagen für deine Jüngerschaft. Er will dir sagen, dass du lernen sollst. Du sollst lernen im Wort Gottes. Du weißt nicht, wie es mit deiner Bibellese aussieht. Du sollst lernen, Liebe zu üben. Und du sollst lernen, demütig zu sein vor dem Herrn dieser Welt. Das ist das Erste, was ein Jünger ausmacht, ein Jünger Jesu lernt. Ein Zweites, was wir hier in diesem Predigtvers lesen und erfahren dürfen, ist, ein Jünger Jesu wird persönlich angesprochen. Eine gewaltige Szene dort in Damaskus. Es war aber ein Jünger mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach, Hananias, persönlich gerufen, persönlich gerufen. Jetzt werden einige vielleicht denken, ja, der Hananias hat es gut gehabt, nicht, als Jünger. Ich bin zwar auch Nachfolger Jesu, aber persönlichen Ruf weiß er nicht, ob ich den erfahren habe. Und da möchte ich jetzt mit dir drüber sprechen, über den persönlichen Ruf Gottes an und in dein Leben. Und auch da möchte ich über drei unterschiedliche Ebenen sprechen. Über den ersten kann ich schon mal für alle sprechen. Ihr seid alle gerufen worden vom Herrn dieser Welt, nämlich in dieses Leben. Keiner von uns würde leben, wenn unser Herr und Gott ihn nicht gerufen hätte, persönlich beim Namen gerufen hätte, so heißt es in Römer 4, aus dem Nichtsein in das Sein. Du verdankst deinem Leben nicht dem biologischen Akt zwischen Vater und Mutter, sondern allein dem Ruf Gottes in diese Welt. Du lebst auch genau nur so lange in dieser Welt, wie dieser Herr und Gott dir es zulässt. Halt nicht so lange deine Ärzte sagen oder weiß der Kuckuck was, sondern genau so lange lebst du nur hier in dieser Welt. Aber das ist der erste Ruf, den wir alle bekommen haben. Das muss man sich klar machen, das sagt die Schrift. Wir alle sind gerufen worden. Das ist jetzt mal unabhängig, ob einer jünger ist oder nicht jünger ist. Alle Menschen sind von Gott geschaffen. Also schon mal das Erste, wo Gott dich auch persönlich gerufen hat. Heißt auch in Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist die erste Berufung, das erste Angesprochensein für jedes Leben. Und dann kommt ein Zweites, das gilt nicht an alle. Leider nicht alle, weil wir Jünger nicht treu sind, nämlich das Gerufensein zum ewigen Leben. Gott beruft zum ewigen Leben. Und er ruft immer wieder. Die Josephine, dieses kleine Baby, hat er heute Morgen gerufen, in der Taufe. Die hat natürlich noch nicht ewiges Leben, aber da hat Gott ihr das schon angeboten. Er hat gesagt, in Jesus bin ich für dich gestorben und auferstanden. Und wenn du dich dereinst bekehrst und an mich glaubst, dann wirst du ewiges Leben haben. Und hoffentlich gehen die Eltern und Partner und bezeugen ihr das auch, dass dieser Ruf geschehen ist. Und das möchte ich dir auch heute Morgen bezeugen. Wenn du getauft bist, Gott hat dich berufen zum ewigen Leben. Gott hat dich berufen, dass du dabei bist eines Tages, wenn es heißt, ewiges Leben im himmlischen Jerusalem. Gott möchte deinen Namen eintragen mit seinem Blut in das Buch des Lebens. Und das entscheidest du, ob du diese Einladung annimmst oder nicht. Da möchte ich dich auch nochmal fragen, bei diesem Ruf, den du nicht nur bei der Taufe gehört hast, vielleicht auch schon im Konfirmandenunterricht, vielleicht in der Jugendstunde, vielleicht schon mal bei einer Evangelisation. Ich möchte dich fragen, hast du diesen Ruf zum ewigen Leben schon angenommen, ja oder nein? Weißt du ganz sicher, dass der Herr Jesus dein Namen, dein Leben ins Buch des Lebens eingetragen hat mit seinem Blut, ja oder nein? Das weiß man genauso, wie weil ich weiß, ob ich bin verheiratet oder nicht verheiratet bin. Ganz klar kann ich das sagen. Und das ist die Grundlage meines Lebens. Das weiß ich, Halleluja. Deshalb bin ich Nachfolger Jesu Christi, weil das die Grundlage meines Lebens ist. Und wenn hier Menschen unter uns sind, die das noch nicht wissen, die möchte ich aufrufen, setzt euch in Bewegung. Kommt zu mir, kommt zu einem der Kirchvorsteher, geht zu einem Bruder, einer Schwester, die gläubig sind. Aber macht euch auf den Weg. Nicht, weil ihr irgendwelche Kirchräume füllen müssen, sondern weil Gott, der Herr, euch lieb hat und weil er die Ewigkeit mit euch verbringt. Er ruft euch zur Ewigkeit. Das ist das Zweite, der Ruf zum ewigen Leben. Und dann, wenn man diesen Ruf angenommen hat, dann kommt ein dritter Ruf, nämlich der Ruf zur Aufgabe, zur Mitarbeit im Reich Gottes. Haben wir eben gehört hier im Taufbefehl noch einmal. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Das gilt nicht exklusiv nur für die Männer, die hier so ein schwarzes Ding anhaben. Das wäre eine Katastrophe, dann passiert im Reich Gottes bald gar nichts mehr. Sondern das gilt allen Jüngern und Jüngerinnen. Da haben wir alle mit zu tun. Wenn jemand Christ geworden ist, dann hat Gott ihm auch eine Aufgabe gegeben. Einen nicht dienenden Christ, den gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Das funktioniert nicht. Wenn du Christ bist, hast du eine Aufgabe und bist zur Mitarbeit gerufen, genau wie der Hananias hier. Der kriegt als Jünger Jesu sofort einen Auftrag gesagt. Der kriegt gesagt, da hast du hinzugehen zu diesem Saulus, der da ist. Der ist blind und dem musst du es erklären, wie es funktioniert. Und das ist unser aller Auftrag. Wir haben nicht alle den Auftrag, ein Talar zu tragen. Nicht jeder soll Organist sein. Aber wir haben ganz unterschiedliche Gaben. Davon spricht die Bibel. Könnt ihr nachlesen in Römer 12, 1. Korinther 12. Jeder hat seine Aufgabe. Und ich bin immer traurig darüber, wenn ich das erlebe, dass Menschen zwar wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist, aber sich ihrer Aufgabe nicht stellen. Gott beruft ganz klar und deutlich dazu. Es ist nur die Frage, ob wir das annehmen. Aber da wirst du persönlich angesprochen. Wenn du Jünger, Jüngerin Jesu bist und wenn du in der Bibel liest und wenn du treu im Gebet bist, wird der Herr dir klar zeigen, wo deine Aufgabe im Reich ist. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann steht eine spannende Zeit vor dir, dann darf ich dich einladen. Lies im Wort. Bitte Gott, dass er das klar deutlich macht. Das wirst du verstehen. Da wird man ganz deutlich merken durch den Geist, wo bin ich gerufen, wo bin ich gemeint, was ist meine Aufgabe. Und wenn du das dann verstanden hast, dieser Ruf zur Aufgabe, zur Großbaustelle, nicht also Reich Gottes ist ja ein riesengroßes, weltweites Unternehmen. Wir sind ja hier in Martini nur ein ganz kleiner Bauabschnitt. Nicht? Da gibt es in Hannover, wir haben hier Leute aus Hannover, die mitarbeiten. Nicht? Da gibt es welche in Peru, wir haben welche in Afrika. Überall hat der Herr seine Leute. Das sollen wir eben tun, alle rufen. Aber wenn du das halt gehört hast, diese Aufgabe, diesen Ruf zur Aufgabe, zur Mitarbeit im Reich Gottes, dann tu bitte eins, und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt, dann stell dich zur Verfügung, so wie das der Hananias hier getan hat. Nämlich als der den Ruf Gottes hört, den Ruf des Heilandes, da stellt er sich und sagt, hier bin ich. Und damit sind wir beim dritten Punkt der Predigt, ein Jünger Jesu stellt sich zur Verfügung. Also so gewaltiger Moment in der Bibel, nicht? Da hört jemand den Ruf Gottes und da fängt er nicht an, großartig zu diskutieren, sondern sagt er erstmal, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Und das wünsche ich mir auch für euch alle, die ihr hört, ganz gleich, ob ihr 17 oder 77 seid, wenn der Herr euch ruft zum Dienst, dann stellt euch hin und sagt, hier bin ich. Ob ihr gerufen seid zur Mitarbeit in Kindergottesdienst, ob ihr gerufen seid zum Gebetsdienst, ob ihr gerufen seid, euren Zehnten in voller Höhe zu geben, ob ihr gerufen seid zur Mitarbeit im Kirchenvorstand, was auch immer der Ruf an euch ist, wenn ihr den Ruf Gottes an euch hört, dann stellt euch hin und dann sagt, wie Hananias, hier bin ich. Das haben alle auch die Männer der Bibel gemacht, nicht? Da denke ich an einen Mose, an Abraham zuerst. Abraham, Gott ruft ihn, Abraham, dann sagt er, hier bin ich. Das, was dann kommt, ist nicht erfreulich. Das sage ich euch auch. Jünger Jesu sein heißt nicht, dann wird alles nur wunderbar. Wir klatschen in die Hände und das ist ein wunderbarer Dienst. Das ist ein Spaß schöner als der andere. Das nicht. Sondern das sind häufig die harten Wege, die man zu gehen hat. Nicht? Abraham wird gerufen. Abraham, er sagt, hier bin ich. Lest es mal nach. 1. Mose 22. Und dann heißt es, geh hin und opfere deinen Sohn. Jetzt hat er gesagt, ich stelle mich zur Verfügung. Und jetzt kriegt er den Auftrag. Opfere deinen Sohn. Alles hätte der getan. Mit Freuden. Aber das wäre das Allerletzte, was er wollte. Aber das hat er zu tun. Wir wissen, wie die Geschichte dann Gott sei Dank ausgeht. Oder denken wir an einen Mose, der wird auch gerufen aus dem Dornbusch, heißt Mose. Und dann heißt es, hier bin ich, sagt Mose. Und dann kriegt er auch einen Auftrag. Und nicht so ein bisschen, geh mal zu deinem Schwiegervater, erklär dem nochmal irgendwie, wie richtig Abendmahl gefeiert wird oder sonst irgendwas, sondern der kriegt einen gewaltigen Auftrag. Nach Israel, nach Ägypten ab, nicht da, wo du verfolgt wirst, weil du ein gesuchter Mörder da bist. Und da holen wir ein Volk raus. Der Mose weiß gar nicht, wie ihm geschieht bei dem Auftrag. Das ist ein riesengroßes Ding. Der weiß, das ist komplette Lebensumstellung halt, nicht? Aber er hat sich zur Verfügung gestellt und tut das dann auch. Oder ich denke an Jesaja. Genau dasselbe bei der Berufung. Da wird Jesaja berufen in dieser wunderbaren Thronvision, Jesaja 6, nicht? Und dann fragt Gott nicht, wen soll ich senden? Und er sagt Jesaja, hier bin ich. Hier bin ich. Und dann kriegt er auch einen Auftrag. Den Auftrag zur Predigt der Verstockung. Aber das ist auch ein furchtbarer Auftrag, nicht? Nicht, dass der hingehen soll. Es ist doch toll, wenn man gesagt wird, nicht, du sollst Evangelist werden, sollst meine Botschaft sagen. Da werden jeden Tag Hunderte zum Glauben kommen. Da sagt ja jeder, das mache ich doch gerne. Nicht? Der Jesaja kriegt auch so einen furchtbaren Auftrag. Der ist vielleicht noch furchtbarer als die Aufträge hier von dem Abraham, von dem Mose, von der Gewaltigkeit her. Der soll im Volk Israel predigen, auf das sie ihn nicht verstehen. Predigt zur Verstockung. Das ist was, zu sagen, du machst einen Dienst, der auf Erden überhaupt keinen Sinn hat. Aber er stellt sich zur Verfügung und er tut das, was ihm abverlangt ist. Und das ist, was ein Jünger Jesu ausmacht. Der fragt nicht danach, macht mir das jetzt Spaß und ist mir die Nase des Kirchenvorstehers angenehm oder passt mir derjenige, an dem ich hier zu handeln habe, sondern wenn er gehört hat, das hat der Herr mir gesagt, dann tut er das in aller Treue. Er stellt sich zur Verfügung. Er legt sich als Werkzeug in die Handwerkskiste unseres Herrn Jesu Christi. Das macht Jünger Jesu aus. Und nicht dann zu sagen, ja, ich wüsste es aber besser. Das haben all die Männer auch gedacht, auch Hananias. Als er den Auftrag kriegt, sagt er, sag mal Gott, weißt du überhaupt, von wem du da sprichst? Das ist Saulus, nicht? Saulus, der Superkiller, nicht? Die haben die losgeschickt, der hat so viel von uns schon umgebracht und gefoltert. Da hast du dich, glaube ich, vertan, so nach dem Motto, müsst du mal lesen, Apostelgeschichte. Nein. Und Gott sagt, ich weiß schon, wo ich dich hinschicke. Gott weiß ja um alles, nicht? Das ist mein auserwähltes Werkzeug, aber dich brauche ich, damit du den zurüstest halt, nicht? Das ist dein Auftrag. Und dann geht Hananias hin halt, nicht? Der hätte auch lieber mit der attraktiven Nachbarin von nebenan vielleicht gesprochen, nicht? Oder von dem gebildeten Mann, der irgendwie schon so eine gewisse Grundfrömmigkeit hat, nicht dem Christen nun zugetan ist. Nein, der muss hingehen zu jemandem, wo er Angst und Furcht hat, das merkt man hier. Aber er stellt sich zur Verfügung und dann tut das auch. Das ist ein wahrer Jünger Jesu. Ich habe euch eben erzählt, ich habe angefangen, eine Chronik wieder zu lesen, als Bibel lese. Da bin ich auf eine Liste gestoßen, wo die Geschlechter Rubens aufgezählt wird, nicht des Erstgeborenen von Jakobs, die Rubeniter. Und habe mir gedacht, über die Rubeniter weißt du so wenig. Und dann habe ich über die Rubeniter mal geforscht, was alles in der Bibel drin steht. Da habe ich so quer gelesen. Da hat Gott mir so vieles gezeigt. Da war eine Sache, die ist mir ganz groß geworden über dieses Volk. Da heißt es nämlich an einer Stelle, in einem Querverweis in Richter 5, dass die Rubeniter, also die Nachkommen von dem Stamm Ruben, die wohnten im Ostjordanland, wann immer die gerufen wurden zum Militärdienst, früher war das ja so im Volk Israel, da gab es einen Heerbann und wenn die angegriffen wurden, dann wurden aus allen 12 Stämmen die wehrfähigen Männer gerufen. Wann immer dieser Stamm gerufen wurde, da haben die erst immer alle gesagt, super, jetzt geht's wieder mal los. Und in diesem Krieg wollen wir uns mal alle beweisen, wir sind ja schließlich die Erstgeborenen, wir wollen jetzt kämpfen. Und wir wollen jetzt stark sein und wir wollen ganz vorne weglaufen und wir wollen auch die Speerspitze des Heeres Israels sein. Aber wenn es dann an die Umsetzung ging, dann hieß es, aber sie blieben bei ihrem Vieh. Und da heißt es so wunderbar in der Übersetzung, die Rubeniter fassten große Beschlüsse des Herzens, aber blieben dann bei ihren Herden. Die Rubeniter fassten große Beschlüsse des Herzens, aber blieben dann bei ihren Herden. Und so ist das bei vielen Christen, die ich auch kenne und manchmal auch in meinem Leben. Da werden die großen Beschlüsse des Herzens gefasst. Hat man in der Bibel gelesen, hat gebetet, hat vielleicht eine Predigt gehört, die einen angesprochen hat. Und dann ist man noch für den Moment voller großen Beschlüsse. Und in der nächsten Woche, da gehe ich endlich hin, da sage ich es meinem Arbeitskollegen, dass ich Christ bin und dass Jesus auch ihn sucht. Nicht die großen Beschlüsse des Herzens halt, nicht? Aber dann kommt irgendwann wieder der Kleinmut, da kommen all die Dinge und dann fährt man wieder runter. Und dann bleiben wir bei unseren Herden halt, nicht? Da passiert gar nichts. Da fassen wir die großen Beschlüsse unseres Herzens und bleiben bei unseren Herden. Das macht aber ein Jünger, eine Jüngerin nicht aus. Eine Jüngerin und ein Jünger, die stellen sich zur Verfügung. Die stellen sich zur Verfügung und ganz gleich, was der Herr dann auch sagt, das tun sie. Ganz gleich, zu welchem Liebesdienst wir gerufen sind halt, dann sind wir bereit, den zu tun für unseren Herrn Jesus Christus. Und das tun wir deshalb, weil wir ja verstanden haben, wie sich Gott selber für uns zur Verfügung gestellt wurde. Jesus hat sich für uns zur Verfügung gestellt, auf Golgatha. Als es um deine und meine Schuld ging, um all das Versagen, was ich tue, was du tust und was wir noch tun werden, da ist einer hingegangen und hat sich zur Verfügung gestellt und gesagt, ich will die Strafe dafür auf mich nehmen und hat sich hinrichten lassen als Schlachtopfer. Das ist der Herr Jesus Christus. Er hat sich als wahrer Gott, Gott selber zur Verfügung gestellt, als Sühne für unsere Schuld. Und diesem Jesus folgen wir nach. Er hat alles für uns getan, ewiges Leben an den Tag gebracht und sich für uns zur Verfügung gestellt. Und weil das so ist, möchte ich mich mit meinem Leben ihm immer wieder zur Verfügung stellen. Und ich möchte euch aufrufen, dass ihr euch auch ganz neu dem Herrn zur Verfügung stellt. Und das, was ihr an Beschlüssen fasst in eurem Herzen, bleibt nicht bei euren Herden, sondern brecht auf und tut es. Das, was euch der Herr zeigt, wo eure Aufgabe ist, wo ihr gerufen seid als Jünger und Jüngerin Jesus, da geht hin und tut das in eurer Treue. Stellt euch Jesus zur Verfügung, weil er sich zuerst für uns zur Verfügung gestellt hat. Jünger Jesu sein. Drei Punkte, die das ausmacht. Jünger Jesu sein. Erstens, ein Jünger Jesu lernt. Zweitens, ein Jünger Jesu wird persönlich angesprochen. Und drittens, ein Jünger Jesu stellt sich zur Verfügung. Möge unser Herr und Gott in Jesus Christus diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.